Und verschwitzt und gestresst von der Arbeit. Wir Frauen kennen das gar nicht. Neu, Nivea Stress Protect Deo. Mit doppeltem Schutz gegen Stressschwitzen und normales Schwitzen. Stress Protect Deo für Frauen und für Männer. Nur von Nivea.
Wer von euch kennt den Clip? Schon mal gesehen? Katha und ich haben den Clip des... Was sagst du? Ja, ich auch. Katha und ich haben diesen Clip eine Zeit lang immer wieder mal gesehen, als wir uns auf Vox Sing meinen Song angeguckt haben. Wer von euch mal wieder gut gemachte, handgemachte Musik aus Deutschland hören will, dem sei das wirklich ans Herz gelegt. Sing meinen Song kann man auf Vox nachgucken. Ich fand diesen Clip ganz passend, denn er suggeriert ja ein Bild von der Frau von heute, ja, zwischen Arbeit und Familie, als ob man nur das richtige Deo bräuchte, um sozusagen mit dem ganz alltäglichen Wahnsinn, was bitte? Ja, das reicht, ne? Also er suggeriert auf jeden Fall, als ob das reichen würde, mit all diesem ganzen Wahnsinn klarzukommen. Ich versuche euch heute Abend ein etwas anderes Bild zu zeichnen. Ich hoffe, ein etwas realistischeres, aber ebenso griffiges wie in diesem Clip. Genau. Meine These heute Abend lautet deshalb, ja, wenn dich mal wieder der Optimierungsdrang überkommt, dann nimm eine Dosis vom Heiligen Geist und lass dich von ihm erfrischen. Das versuche ich euch gleich so ein bisschen zu erklären und ich hoffe, das ist das, was ihr am Ende des Clips sozusagen oder am Ende der Predigt mitnehmt und ich hoffe, diese wunderbare Deo-Flasche, die meine Frau da designt hat für euch, wird euch da auch dran erinnern. Genau. Jetzt ist natürlich erstmal, für mich war erstmal die Frage, was ist eigentlich Optimierungsdrang? Ja, wenn wir unter Wikipedia mal Optimierungsdrang suchen, werden wir da nichts finden. Kann man ändern. Chris, du kannst gerne anfangen. Ebenso wenig, und das war so ein bisschen das Äquivalent dazu, für mich zumindest, nämlich Leistungsdruck. Ich glaube, Leistungsdruck und Optimierungsdrang hängen relativ eng beieinander, sind aber doch signifikant voneinander zu unterscheiden. Als ich so 16, 17, 18 Jahre alt war, da wollte ich unbedingt Rockstar werden. Ich wollte Profi-Gitarrist werden, ich wollte mit meiner Band sozusagen den Mega-Durchbruch schaffen. Und irgendwie hatte ich im Kopf, ich müsste das bis 18 sozusagen safe haben, sonst wird das nichts mehr. Irgendjemand hatte mir das so in mein Gehirn eingebrannt. Keine Ahnung warum, aber die Konsequenz war auf jeden Fall, ich übte wie ein Weltmeister, 5 Stunden am Tag, 6 Stunden am Tag, wenn Ferien waren auch mehr. Obendrauf kamen noch die Bandproben. Niemand zwang mich dazu, aber ich hatte so das Gefühl, ich müsste das irgendwie machen. Ich musste ja besser werden, ich musste besser sein als andere. Ich hatte ja die Vergleiche, ja, musste ja nur ins Internet gehen oder damals mit 14, 15 liest man noch die Bravo und whatever. Aber auf jeden Fall, du hast immer dieses Bild vor Augen sozusagen, jung und berühmt. Das ist das, was ich mir einbrannte. Die Konsequenz war, als ich 18 wurde an dem Tag, ich feierte nicht meinen Geburtstag, sondern ich arbeitete. Ich sagte niemandem, dass ich Geburtstag hatte. Und irgendwie haben meine Chefs dann das dann doch rausgekriegt und haben mir dann eine Sektflasche geschenkt. Aber es fühlte sich für mich eher an wie eine Beerdigung, ja, weil mein großer Traum war geplatzt, sozusagen zumindest mit 18, ja, Popstar zu werden. Und ich meine, offensichtlich bin ich es auch nicht geworden, sonst würde ich wahrscheinlich nicht hier stehen. Ja, genau. Nun bin ich dann irgendwann mit Anfang 20 Christ geworden und da fängt diese Problematik des Optimierungsdrangs hört aber auch nicht auf einmal auf, wenn man Christ wird. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir wird oder wurde auch gut und gerne mal suggeriert, ey, du musst nur Christ werden, dann wird alles gut. Ja, glaub an Jesus und alles ist wunderbar. Aber so einfach ist das Ganze ja nun nicht. Das heißt, dieser Optimierungsdrang verfolgte mich auch noch in der Zeit, nachdem ich dann sozusagen mit Jesus meinen Weg anfing. Und er verfolgt mich heute auch noch. Von daher predige ich in dieser Predigt zuallererst mal zu mir selbst. Ja. Marco hat das ganz gut eben formuliert. Ja, so die letzten Wochen waren wirklich eine rege Auseinandersetzung zu diesem Thema. Genau. Aber ich wette, euch betrifft das Thema genauso. Ich wette, jeder von euch kennt Optimierungsdrang. Ich habe es gerade schon mal ganz kurz anklingen lassen. Unterschied von Optimierungsdrang zu Leistungsdruck. Ich weiß nicht, ob es in dieser Story eben deutlich geworden ist. Das, was ich da erlebt habe mit 16, 17, 18, das würde ich als Optimierungsdrang bezeichnen und eben nicht als Leistungsdruck, denn es stand ja keiner hinter mir, der mir sozusagen die ganze Zeit den Druck machte, ich müsse jetzt besonders gut werden, sondern es war der Druck, den ich mir selber machte, aufgrund von irgendeiner diffusen Anforderung, Erwartung und so weiter. Genau, das ist so die Unterscheidung oder die Definition, die ich heute Abend hier in dieser Predigt sozusagen vornehme. Wenn ich also über Optimierungsdrang spreche, dann meine ich damit einen diffusen Druck von Erwartungen, die irgendwie an uns gestellt werden, wenn wir uns in bestimmten Rollen befinden. Genau, und das kann ja total unterschiedlich sein. Im Clip da ist eben die Frau von heute sozusagen angesprochen worden, von der erwartet wird, dass es natürlich ganz selbstverständlich ist, dass sie Arbeit und Familie unter einen Hut bringt. Ganz klar, macht man ja auch. Und am besten sieht man dabei noch 24/7 gut aus. Ja. Und riecht gut, natürlich. Ich habe euch nur mal zwei Beispiele mitgebracht, die mir so in den letzten Wochen begegnet sind in der Bearbeitung dieser Predigt. Und zum einen ist das, habe ich das in der FAZ gelesen, Überschrift war Karriereberatung an Universitäten, ich will nichts schwabbeln sehen. Ja. Der Untertitel suggeriert uns, macht uns schon deutlich, da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zu Germany's Next Topmodel. So ist dieser Artikel auch aufgebaut. Und zwar heißt es dort in der quasi Unterschrift, jetzt gehen schon Erstsemester zur Karriereberatung. An der Uni belegen sie Kurse wie gekonnt auftreten und Teamkommunikation. Nur folgt danach oft doch nicht die große Karriere. Wir fragen uns also, was soll der Wahnsinn? Also die FAZ versteht offensichtlich auch was von Optimierungsdrang, sieht das Ganze auch nicht ganz so positiv. In diesem Artikel wird ein Musterbeispiel für einen Lebenslauf präsentiert. Es geht ja um Karriereberatung. Also wie ihr wisst, ja, die Uni Frankfurt hat ein Career Center, Service, whatever. Da kann man so Zusatzkurse eben belegen. Ja. Und jede Uni hat das mittlerweile. Und dort in diesem Artikel wird dann ein Musterlebenslauf der Uni Münster präsentiert. Den möchte ich euch doch mal kurz vorstellen, weil er uns so wunderbar mal wieder den Optimierungsdrang vorlegt sozusagen. Denn von der Studentin XY wird idealerweise erwartet, Schüleraustausch in Amerika, Abiturnote 1,6, freiwilliges soziales Jahr in einem argentinischen Kinderheim, BWL Bachelor und Master, Auslandssemester in Amerika, Unternehmenspraktika, Organisation eines Mentorprogramms für die Fachschaft, Arbeit als studentische Hilfskraft, 2 Stipendien und zur Weiterbildung der Teilnahme, die Teilnahme am Seminar Teamkommunikation. Und ich füge mal da hinzu, am besten ist sie danach gut und gerne 22 oder 23, ja, mal ganz realistisch gesprochen. Das führt doch so richtig klassisch auf, wie wir uns doch heutzutage am besten aufzustellen haben. Ja? 3 Auslandssemester und so weiter und so fort. Ja? Genau. Das zweite Beispiel finde ich persönlich noch krasser, weil es noch, weil es einfach real ist, weil es reell ist. Und zwar gibt es oder gab es, muss man leider sagen, diesen Moritz Erhard, ihr habt vielleicht davon gehört, der hat in London ein Praktikum absolviert und ist dort unglücklicherweise verstorben. Die erste Reaktion seiner Kollegen war, der habe sich totgearbeitet. Denn er hatte 4 Nächte nicht geschlafen und im Nachhinein weiß man, er hat sozusagen einen epileptischen Anfall erlitten, als er unter der Dusche stand. Wie dem auch sei, sehr eindrücklich fand ich ein Statement aus dem Motivationsschreiben an seiner Uni, das er verfasst hat, als er sich halt dort beworben hat. Fand man in der Spiegel. Und zwar schreibt er dort, ich glaube, dass ich als Mensch mehr Erfolg haben werde, wenn ich mich auf ein einziges Ziel konzentriere. Jetzt kommt's. Konkret gesprochen, mein primäres Interesse besteht darin, mich selbst kontinuierlich zu verbessern und nach Exzellenz zu streben. Das war seine Einstellung und die hat er auch voll durchgezogen. Sehr konsequent, aber die Konsequenzen, wie wir wissen, können eben halt auch sehr böse enden. Genau. Das klingt ja alles erstmal echt heavy. Jetzt kann man natürlich auch mal, man kann sehr lange drüber philosophieren, wo denn das alles herkommt. Sind unsere Zeiten so schlimm? Da habe ich an dieser Stelle keine Zeit für. Ihr könnt euch vieles aber auch selbst erarbeiten sozusagen. Ich denke, unsere postmoderne globale Gesellschaft, ja, die tut ihr Übriges. Mal einfach gesprochen, es wird von uns alles erwartet. Wir sollen alles wissen, weil im Internet findet man ja alles. Wir sollen alles können. Und am besten sollen wir auch noch alles uns immer verbessern und so weiter und so fort. Ja? Nicht zuletzt seien vielleicht auch noch die sozialen Netzwerke erwähnt, wo man sich eben wunderbar präsentieren kann. Man sagt, was man gemacht hat. Und hier schwingt sozusagen für mich aus meiner Sicht eigentlich das Hauptproblem schon mit. Nämlich, man präsentiert sich, man vergleicht sich und man bewertet. Das heißt, es liegt an uns, dass wir sozusagen sagen, das ist eben gut und das ist eben schlecht. Und so stellen wir gewisse Maßstäbe auf. Und wer diese Maßstäbe eben nicht erfüllt, der hat ein Problem. Das klingt alles sehr dramatisch. Gott sei Dank sind wir nicht die Ersten, die mit Optimierungsdrang zu kämpfen haben. Denn zur Zeit Jesu gab es das auch schon. Ich nehme mal ein Beispiel raus. Da gab es die Rabbis, die, sagen wir mal, die Popstars, Politiker, Pastoren jener Zeit in einem sozusagen, die debattierten regelmäßig darüber, wie man nun diese ganzen Gebote, diese 613 Gebote, die Gott gegeben hatte, wie man die am besten erfüllen und auslegen konnte. Da gab es einmal die Bestrebung, eben möglichst präzise diese Gebote zu erfüllen. Ja, also haben die sich hingesetzt und haben den sogenannten Zaun um das Gesetz gebaut. Also das heißt, Gott hatte eine Sache gegeben und die haben eben 10 Sachen sozusagen darüber hinaus aufgestellt, um ja nicht dieses eine Gebot zu übertreten. Denn man wollte ja vor Gott gerecht sein. Ja, also die Motivation war durchaus eine, wie soll ich sagen, aufrichtige Motivation. Nur die Konsequenzen waren eben dramatisch, weil es wahrscheinlich 0,1% der Gesellschaft gab, die diese Vorschriften erfüllte und der Rest fiel eben durchs Raster. Die andere Bestrebung, und die ist für unseren Zusammenhang eben interessanter, ist, dass man sich fragte, okay, wir haben jetzt 613 Gebote, aber was ist der Kern, was ist die wirkliche Essenz von dem Ganzen? Wie kann man diese 613 Gebote zusammenfassen? Und wenn ihr mal das Neue Testament lest, viele von euch haben es wahrscheinlich gemacht, dann werdet ihr merken, dass sich Jesus und Paulus auch an dieser Debatte beteiligt haben. Was denkt ihr, was war wohl Jesu Antwort? als er gefragt wurde, okay, hier, 613 Gebote, was ist der Kern? Was sagt er? Womöglich habt ihr schon tausendmal gehört, aber es ist nicht so, vielleicht ist euch vielleicht gar nicht so bewusst. Hat jemand eine Idee? Ganz genau. Das war Jesu Antwort. Ja? Das hat er glücklicherweise nicht gesagt. Genau. Gott lieben, den Nächsten lieben, wie mich selbst, ja? Also drei Ebenen von Beziehung. Jetzt sozusagen eine Stufe darüber, ein bisschen schwieriger. Was hat Paulus gesagt? Jemand eine Idee? Ich gebe euch einen Hinweis. Römerbrief, Kapitel 1. Ich weiß nicht, vielleicht hat ja mal jemand den Römerbrief gelesen. Also Paulus schreibt da, ja, ist halt ein Brief, ja, und dann fängt er irgendwann an, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht und so weiter und so fort. Und dann schließt er damit ab und begründet es mit einem Bibelvers aus dem Alten Testament, Habakuk 2,4. Denn der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Schon mal gehört? Also es schwirrten in der Zeit sozusagen so ein paar, ja, wie soll ich sagen, so ein paar Ideen im Raum herum, unter den Rabbinen und eben halt auch unter Jesus und Paulus. Denn die waren natürlich auch Teil der Kultur, ja. Jesus war genauso Teil der jüdischen Kultur wie auch Paulus. Und die beteiligten sich da eben dran. Und Paulus nimmt eben diesen Vers aus Habakuk 2,4, der Gerechte wird aus seinem Glauben leben. Auch da haben wir wieder diesen Aspekt von Beziehung drin. Ja, das heißt, dieser Aspekt von Beziehung ist für Paulus wie für Jesus ganz zentral. Nun, was hat das mit unserer Frage von Optimierungsdrang zu tun? Das ist ja hier die spannende Frage. Nun haben diese Zusammenfassungen von Versen immer einen Nachteil. Man kann sie sich zwar gut merken, das ist super, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so weiter, aber was sie eben nicht sozusagen erreichen, ist sozusagen, man hat oft nicht so das gesamte Bild, was sie eigentlich beinhalten. Wenn man diesen einen Vers weiß, dann hat man natürlich nicht diesen ganzen Kontext von den 613 Geboten vor Augen und so weiter. Ja? Und welche Facetten dieser eine Vers auch beinhaltet, um unserer Frage nach Optimierungsdrang näher zu kommen, möchte ich zwei Schritte mit euch gehen. Das erste ist, wir müssen uns mal eben kurz angucken, in welchem Kontext, in welchem Weltbild leben die eigentlich damals. Ja? Und zwar, diese Gebote werden gegeben sozusagen in Antwort auf, wenn ich mal ganz vorne anfange, ja, auf den sogenannten Sündenfall. Ihr kennt die Story wahrscheinlich alle. Adam wird von der Schlange verführt. Genau genommen erstmal Eva, aber ja, Adam und Eva werden sozusagen verführt und essen von dieser Frucht. Es ist kein Apfel, steht zumindest nicht im hebräischen Text drin. Die Konsequenz ist, ihnen werden die Augen geöffnet, sie erkennen, dass sie nackt werden und für uns zentral wichtig, weil uns das alle betrifft, egal ob diese Story jetzt nun irgendeinen historischen Bezug hat, ich würde sagen, sie passiert immer wieder. Jedenfalls, das Problem ist, wir sind diejenigen, die unterscheiden zwischen Gut und Böse. Wir sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und dadurch legen wir eben den Maßstab an für Werte, für Dinge, die erstrebsam sind und so weiter und so fort. Das ist das Bild, das ist der Kontext, in dem Jesus lebt, in dem Jesus agiert. Und da kommt dann eben dieses Gebot rein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und liebe Gott natürlich. Ja? Das heißt, da wird mit diesem Gebot wird ein Aspekt wiederhergestellt, nämlich der von Beziehung. Zumindest theoretisch. Denn nur weil man sozusagen, weil man jetzt diesen Vers beherzigen will, muss ja noch nicht so besonders viel passieren. Ja, so, das ist der Kontext, in dem wir uns befinden, historisch, kulturell. Und der zweite Schritt, und das ist jetzt der Schritt, mit dem ich euch hoffentlich in gewissem Sinne eine Antwort geben kann, wie wir diesem Optimierungsdrang sozusagen entgegentreten können und auch der so ein bisschen meine These aufgreift. Ja, wenn dich mal wieder der Optimierungsdrang überkommt, dann nimm eine Dosis des Heiligen Geistes und lass dich von ihm erfrischen. Ja, da müssen wir irgendwie hinkommen. Und um dieses Liebesgebot noch besser zu verstehen und für unsere Problematik des Optimierungsdrangs besser zu verstehen, habe ich euch eine Bibelstelle rausgesucht, die uns ein bisschen mehr Informationen gibt, die uns diesen Zusammenhang noch ein bisschen besser erklärt. Und zwar findet ihr die im Johannesevangelium in den sogenannten Abschiedsreden. Und zwar sind diese Abschiedsreden, die sind relativ umfangreich. Ja, es beginnt da in Kapitel 13, genau genommen 13,31, und es zieht sich dann bis Kapitel 16. Es werden relativ viele Themen angesprochen. Als ich diese Stelle las, ich habe diesen ganzen Zusammenhang mehrmals gelesen und irgendwie kennt man ihn auch. Wir gehen jetzt in drei Schritten durch die Abschiedsreden durch. Ich versuche es relativ knackig und kurz zu machen. Ja, im Kern meines Verständnisses nach steht das sogenannte Gleichnis von Jesus als Weinstock. Und zwar heißt es dort in Johannes 15,5, das ist aus meiner Sicht so das Zentrum dieses ganzen Abschnittes. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Man könnte furchtbar viel darüber reden. Mir geht es an dieser Stelle um einen einzelnen Aspekt. Die Dinge, die wir tun sollen, sagt Jesus, sollen wir tun aus der Beziehung zu ihm heraus. Das kann alles Mögliche sein, aber das können eben auch die Dinge sein, die uns in diesen Optimierungsdrang bringen. Ja? Also der erste Schritt ist, dass wir in die Beziehung mit Jesus hineinkommen und aus dieser Beziehung heraus die Dinge tun, die wir eben tun wollen und sollen. Ich habe euch das mal kurz verbildlicht. Da ist der Weinstock, hier ist die Weinrebe, wenn ich das richtig verstanden habe, und da ist die Frucht. Und entscheidend ist, dass wir hier dranhängen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, ein paar Verse vorher. Denn jetzt kommt's. Jesus sagt, wenn ihr das einhaltet, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Also wenn wir aus dieser Beziehung zu Jesus heraus leben, dann werden wir seinen Frieden erfahren und erleben. Das klingt ja alles noch relativ theoretisch. Und bis dahin, muss man ganz fairerweise sagen, unterscheidet sich Jesus durch nichts von den Rabbinen seiner Zeit. Wir haben oft so das Bild vor Augen, dass die Rabbinen, ja, wir kennen sie unter Pharisäern und Sadduzäern, dass das sozusagen die bösen Feinde Jesu seien. In manchen Punkten waren sie das auch, aber vieles von dem, was Jesus tat und sagte, deckte sich. 1:1 mit dem, was die auch taten und sagten. Ja? Also das müssen wir im Hinterkopf bewahren. Bis dahin ist das alles noch relativ Mainstream. So, der entscheidende Punkt kommt, und das fand ich sehr interessant an diesen Abschiedsreden. Diese Abschiedsreden sind nämlich gerahmt durch das völlig Neue, durch das Novum, was mit Jesus kommt. Und zwar ist das Novum der Heilige Geist. Den gab es zwar auch zur Zeit davor schon natürlich, ja, also mal ganz abgesehen davon, dass wir ja glauben, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass der Heilige Geist ewig ist. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern darauf, dass der Heilige Geist in einer ganz anderen neuen Qualität kommt. Und zwar sagt Jesus, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das Wort Tröster nur so als Nebeninformation. Parakaleo heißt so viel wie in der Grundbedeutung an die Seite rufen. Und da steckt so viel drin wie derjenige, der ermahnt, natürlich auch der tröstet. Und all das kann auch sowas heißen wie der Rechtsanwalt, der Beistand. All das schwingt da mit. Ja, und da haben wir genau diese seelsorgerliche Komponente, die wir brauchen, um diesem Optimierungsdrang zu entkommen. Das heißt Folgendes. Das sind im Prinzip genau die drei Schritte. Wenn wir aus der Beziehung zu Jesus heraus leben, agieren, tun, dann werden wir seinen Frieden empfangen, seinen Frieden erleben. Dafür ist aber notwendig, dass wir den Heiligen Geist haben, dass der Heilige Geist uns sozusagen die Dinge lehrt, unser Herz verändert. Ja, im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, das, was sozusagen für Jesus und die Rabbiner seiner Zeit die Bibel war, da gibt es eben auch sehr viele Verheißungen, dass der Heilige Geist kommt und dass er eben nicht nur wie die Rabbinen sozusagen von außen irgendwelche Gebote gibt, sondern wirklich von innen heraus uns verändert, unser Herz verändert, unsere Einstellung und all das. Und das ist eben, würde ich sagen, ja, ist meine Deutung natürlich, aber da würde ich sagen, das ist das absolute Novum, was durch Jesus kommt. Diese Gebote waren bekannt. Da kommt kein Neuland sozusagen. Aber mit dem Heiligen Geist, den wir als Jesu Nachfolger in uns tragen. Dadurch, das ist das wirklich absolut Neue. Genau, es gibt noch ein paar andere Verse, die überspringe ich jetzt mal. Nur nochmal veranschaulicht am Bild. Hier ist der Weinstock, das ist Jesus. Das ist die Weinrebe. Und der Heilige Geist ist nun einerseits die Verbindung hier und sozusagen die Nährstoffe, die hier durchfließen. Das ist der Heilige Geist, das macht der Heilige Geist. Und so komme ich zu meiner These, wenn dich mal wieder der Optimierungsdrang überkommt, dann nimm eine Dosis vom Heiligen Geist und lass dich von ihm erfrischen. Was heißt denn das jetzt ganz praktisch? Klingt ja alles theoretisch ganz gut, ja? Lass dich vom Heiligen Geist erfrischen. Ich habe mal ein paar Praktiken aufgeschrieben. Viele davon sind irgendwie bekannt. Vielleicht nicht jede Praxis. Wichtig ist, wie ich gerade schon gesagt habe, wir müssen den Heiligen Geist erstmal in uns haben. Das bekommen wir eben dadurch, dass wir bewusst Jesus nachfolgen. Genau. Der zweite Punkt, da muss ich momentan dran lernen. Das ist so mein Lernfeld momentan. Der ein oder andere, dem wird es vielleicht ähnlich gehen. Ja, ich bin so ein kleiner Workaholic. Meine Frau tritt mir immer wieder gerne sanft oder auch unsanft in den Allerwertesten und sagt, jetzt mach mal eine Pause. Also das ist so mein Lernfeld momentan, Muße. Sich mal hinsetzen und mal nichts tun und vielleicht mal einfach wirklich bewusst Zeit mit Gott verbringen, mal den Heiligen Geist reden lassen. Denn ich habe euch eben von der Adam und Eva Story erzählt. Ganz entscheidend ist ja dabei, dass wir erkennen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Dass wir erkennen, dass wir auch jenseits von dem, was wir tun, einen Wert haben. Dass wir uns also nicht über unseren Wert definieren, also über das, was wir tun, unseren Wert definieren sozusagen. Von daher, Muße ist ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Beten, klar, kennen wir irgendwie alle. Was ich momentan auch, wo ich mich intensiver mit auseinandersetze, ist das Thema Fasten. Ich glaube, da steckt auch ganz viel drin. Könnten wir in unseren Kirchen durchaus ein bisschen ernster nehmen, aber ohne euch da jetzt Stress zu machen. ich sage einfach nur, ich glaube, dass da viel hintersteckt, um auch gerade mal eben aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Ja, genau. Lobpreisanbetung machen wir hier, Bibellesen. Wozu ich euch auf jeden Fall ermutigen möchte, lest mal das Johannesevangelium, lest mal diese Abschiedsreden. Ja, es sind nur 3 Kapitel, aber da steckt so viel drin. Und es lohnt sich wirklich. Dann gibt es ein paar Bücher, die das, finde ich, ganz gut unterstreichen. Vielleicht kennt es der eine oder andere nicht, wie bei Räubers, ist eigentlich ein Kinderbuch, aber verkörpert eben ein Bild von Gott als Vater. Und also mir persönlich hat das echt, mich hat es angesprochen. Und dann sei noch erwähnt, Narnia kennt man vielleicht, John und Stacey Eldridge. Weißt du nicht, wie schön du bist, ist ein Buch speziell für die Frauen, und Der ungezähmte Mann ist ein Buch speziell für die Männer. Die stehen natürlich nicht hundertprozentig nur auf diese Ausrichtung sozusagen mit dem Heiligen Geist. Da geht es mehr um ein ganzheitliches Bild. Aber auch da wird uns, ich glaube, es ist heilsam. Ja, wer es nicht gelesen hat, dem sei es wirklich ans Herz gelegt. Gut. Das sind so die praktischen Tipps. Ich wünsche mir einfach, das ist so das, was ich euch heute Abend mitgeben möchte, wo ich euch heute Abend einfach ermutigen möchte. Wie genial wäre es, wenn wir als Christen einfach eine Gegenkultur etablieren würden, die nicht von diesem Optimierungsdrang angetrieben ist, sondern dass wir eine Gegenkultur etablieren, wo wir uns gegenseitig wertschätzen, jenseits von dem, was wir tun, und das eben halt auch nach außen hin vertreten, dass Leute in unserer Gegenwart zur Ruhe kommen können, durchatmen können und all das. Das wünsche ich mir. Und in diesem Sinne sei euch einfach nochmal mit auf den Weg gegeben. Ich habe leider meine Deo-Flasche vergessen, aber das sei so meine Ermutigung an euch. Ich fand das Bild so gut. Denkt doch mal an Folgendes. Jedes Mal, wenn ihr die nächsten Tage zu eurer Deo-Flasche greift, egal ob morgens oder abends oder wann auch immer, denkt daran, an dieses Bild, ja, dass ihr euch sozusagen in dem Augenblick, wo ihr euch das Deo unter die Achseln sprayt, ja, denkt an meine Predigt, an das Logo, an mein Slogan: Wenn dich mal wieder der Optimierungsdrang überkommt, dann nimm eine Dosis vom Heiligen Geist und lass dich von ihm erfrischen. Amen.